Deutschlandfunk. Der Tag.
Einfach nicht enden wollende Wassermassen, Menschen, die im Wasser oder im Schlamm stehen oder auf Dächern hocken, sich zu retten versuchen und zu retten, was zu retten ist. Solche Bilder haben wir in diesem Jahr schon aus vielen Regionen aller Welt gesehen. Im Moment trifft es Südeuropa und besonders hart Griechenland, wo die Menschen gerade ja noch unter einer Hitzewelle zu leiden hatten.
Von Volos brennt sind wir zu Volos ertrinkt übergegangen. Nur, dass hier Menschen ertrinken und Eigentum verloren geht. Wir sind heute erst aus dem Haus gegangen, weil das Wasser rauschte. Sturzbäche. Wir haben kein Wasser, wir haben keinen Strom, wir haben kein Telefon. Es gibt nichts.
Gleich Eindrücke von unserer Korrespondentin aus der Mitte Griechenlands. Und die Diskussionen um Katastrophenschutz und Klimaschutz, die greifen jetzt ja wie immer wieder ineinander. Wir sortieren das gleich mit unserem Klimaschutzfachmann Georg Ehring. Freiwillig und mit Absichtserklärungen wird das nichts. Wir brauchen jetzt ein Gesetz. Das sagt eine Kommission, die sich schon lange mit dem Umgang mit NS-Raubkunst beschäftigt. In das Thema tauchen wir heute auch mal ab. Und auch daran haben wir es nicht geschafft, vorbeizugehen.
Die Jogginghose ist heiß diskutiert. Seit Karl Lagerfeld, der gesagt hat, das ist kein Kleidungsstück. Ne? Wer eine Jogginghose trägt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Und seitdem ist die Jogginghose letztendlich viel diskutiert.
Lass ich hier jetzt mal so stehen. Auflösung folgt. Und das ist der Tag. Heute am 7. September 2023. Ich bin Sandra Schulz. Hi. Erst die Hitze, die Waldbrände und jetzt der Regen, diese unvorstellbaren Wassermassen, schwerste Überschwemmungen in Südeuropa und besonders betroffen ist im Moment eben das Zentrum Griechenlands. Da habe ich vorhin unsere Korrespondentin Christina Schmidt erreicht und sie erstmal gefragt, wo sie eigentlich genau ist.
Also im Moment bin ich in Larissa, das ist auch in Zentralgriechenland und bis vor ein paar Minuten bin ich noch mit meinem Team durch die Gegend gefahren. Die drehen Bilder fürs Fernsehen und wir haben versucht, eben auch O-Töne zu kriegen von Leuten von vor Ort. Und das ist gar nicht so einfach, da sind dann auch Straßen gesperrt und man muss gucken, wie man durchkommt und wo man entlangfahren kann und wo es überhaupt dann auch sicher ist. Aber ich bin jetzt erstmal wieder zurück im Hotel, um hier mit dir reden zu können und wo wir auch ordentlichen Empfang haben.
Und wie habt ihr die Lage da jetzt bisher erlebt?
Wir waren gestern ja in Volos, wo es ja zu großen Überschwemmungen gekommen ist. Also da waren zig Straßen unter Wasser am Tag davor. Und als wir angekommen sind, waren auch noch einige Straßen überschwemmt. Aber man hat dann auch schon langsam gesehen, dass diese Überschwemmungen einfach wahnsinnig viele Schlammmassen mit sich getragen haben, dass auch Autos mitgeschleppt wurden in den Fluten, die dann auf dem Dach, auf der Straße lagen und gestern haben dann schon die Kräfte angefangen aufzuräumen ein Stück weit. Ich weiß jetzt aktuell tatsächlich nicht, wie stark Volos jetzt wieder von Überschwemmungen betroffen ist, weil wir heute da gar nicht mehr hinfahren konnten, weil die Straßen außenrum alle gesperrt sind und überflutet und teilweise auch zerstört, auch eine Brücke ist kaputt gegangen und deswegen sind wir jetzt hier heute in Larissa unterwegs gewesen. Also das ist nur eine Stunde entfernt, das ist nicht weit, aber eben doch eine Stunde entfernt. Und tatsächlich sind wir heute Morgen dann auch aufgewacht und haben auch gehört, dass hier in der Umgebung einige Dörfer komplett abgeschnitten waren oder auch abgeschnitten sind von dem Rest hier in der Region, weil einfach die Wassermassen teilweise auch in Sturzbächen in diese Dörfer reingekommen sind. Und deswegen sind wir heute Morgen hier in Larissa auch in so ein Stadion gefahren. Da waren ja so 40, 50 Leute, die aus diesen Dörfern evakuiert wurden. Und eine Frau hat mir da erzählt, dass sie mit ihrer Familie gestern eben in dem Haus war und das Wasser kam und es stieg und stieg und stieg und sie konnten nicht mehr raus. Und dann mussten eben die Feuerwehrkräfte die rausholen und sie sagt, sie ist wahnsinnig froh, dass sie überlebt haben.
Ja, das sind Bilder, die hier in Deutschland natürlich bei vielen auch Erinnerungen wachrufen, bittere Erinnerungen natürlich an die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands. Mhm. Was jetzt ins Auge springt, dass in Griechenland, also nach den Meldungen, so wie ich sie bisher verfolgt habe, zum Glück bisher ja viel, viel weniger Menschen ums Leben gekommen sind. Kann man sagen, da funktioniert der Katastrophenschutz besser oder ist die Lage einfach eine andere?
Ich kenne leider auch die Situation, wie sie exakt im Ahrtal war, nicht so genau, muss ich jetzt ehrlich sagen. Im Moment ist ja die Todeszahl bei 4 Personen. Und was es hier tatsächlich gab und was vielleicht auch geholfen hat, waren diese Meldungen auf dem Handy, und zwar bei allen Handys. Da kommt dann so ein lautes Fiepen und dann sieht man schon, okay, man soll das Haus nicht mehr verlassen und man soll auch nicht mehr rumfahren mit dem Auto, direkt nach Hause gehen. Und diese Warnmeldungen, die kommen eben immer wieder. Die kommen auch in Situationen, wo dann danach gar nichts ist. Aber die sind sozusagen an alle gegangen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das möglicherweise auch eine Rolle gespielt hat. Aber was so jetzt den Katastrophenschutz an sich angeht, dieses Dorf, über das ich geredet habe, wo ich die Frau heute Morgen im Stadion eben getroffen habe, die da draus gerettet wurde. Meine Übersetzerin hat mir dann gesagt, dass dieser Ort eigentlich sogar Hochwasserschutz hat, weil der schon mal vor 40 Jahren ungefähr Hochwasser hatte. Und es ist trotzdem wieder zu Hochwasser gekommen. Also diese Hochwasserschutzmaßnahmen haben in dem Fall einfach nichts gebracht. Und ja, was die Rettungskräfte angeht, war so bisher der Eindruck, dass gerade am Anfang wahnsinnig viele Anrufe eingingen und die Einsatzkräfte einfach nicht genug Leute waren, um allen Menschen schnell helfen zu können. Aber sie haben es ja Großteil tatsächlich auch geschafft, viele Leute eben aus den Häusern rauszuretten. Also es ist wirklich auch ein bisschen chaotisch, diese Einschätzung zu geben mit dem Katastrophenschutz. Also die Leute sagen, irgendwie hat es ewig gedauert und wir fühlen uns allein und es ist total schwierig und es gibt zu wenig Feuerwehrleute. Aber auf der anderen Seite haben sie natürlich recht. Es gibt jetzt 4 Tote. Angesichts der Wassermassen ist das vielleicht sogar verhältnismäßig wenig. Aber ich kann das nicht so richtig einschätzen.
Ja, ist wahrscheinlich auch schwierig zu vergleichen.
Ja.
Das ist jetzt ja bei der Lage wirklich sauschwierig, einen Überblick überhaupt zu bekommen. Du hast es ja gerade schon geschrieben, dass man dann einfach an einigen Stellen überhaupt nicht weiterkommt. Lässt sich das denn sagen, wo ist im Moment die Lage am bedrohlichsten oder wo ist vielleicht jetzt auch die Not am größten? Ich lese auch in den Agenturen, dass teilweise Trinkwasser knapp wird.
Das ist auf jeden Fall ein Thema. Das ist ein Thema in Volos, das ja im Moment auch sehr abgeschirmt ist. Da sind auch unsere Informationen so, dass die immer noch kein Trinkwasser haben und dass dieses ganze Trinkwassersystem auch kaputt ist von den Überschwemmungen und dass sie auch nicht wissen, wann das repariert werden kann, weil eben es kein richtiges Durchdringen nach Volos gibt, weil die Straßen kaputt sind. Und was ich aber als noch viel dringlicher und schlimmer gerade empfinde, ist die Situation von den Menschen, die in den Fluten eingeschlossen sind, die vielleicht im ersten Stock ihres Hauses oder auf dem Dach darauf warten, dass sie gerettet werden. Und wir haben jetzt auch schon erste Bilder hier über die sozialen Medien gesehen, wo griechische Einsatzkräfte mit Helikoptern die Leute aus den Häusern rausretten. Also das ist im Moment die dringlichste Sache und einfach auch eine wahnsinnig bedrückende Situation.
Und auch schwierig einzuschätzen, wie sich das alles weiterentwickelt, weil es im Moment ja, wenn ich es richtig verfolgt habe, ich sage vielleicht nochmal dazu, wir sprechen jetzt um 14:45, jetzt im Moment haben die Regenfälle ja auch wieder eingesetzt, oder?
Bis vorhin, als ich noch unterwegs war, hat es wieder sehr stark geregnet und jetzt da, wo ich gerade sitze, nicht. Aber ich sehe eben, wenn ich aus dem Fenster schaue, ich sehe die Berge nicht mehr. Da ist einfach nur eine graue Wolke und dementsprechend gehen da bestimmt überall Regenfälle auch runter, kilometerweit. Das ist eben sehr punktuell. Ich kann jetzt das nicht mit 100% Klar. Gewissheit sagen, aber es regnet heute und es wird weiter regnen und es sind auf jeden Fall starke Regenfälle, die da hier jetzt runterkommen und offenbar eben auch sehr punktuell und sehr schnell und teilweise eben auch so, dass es nicht versickert und auch nicht abfließen kann.
Ja, weil wir ja auch wissen, noch vor einigen Wochen diese Hitzewelle, diese Dürre, diese hohen Temperaturen Kann man sich, finde ich, sehr gut vorstellen. Kannst du für uns nochmal anschaulich machen? Ich habe jetzt sehr viel unterschiedliche Superlative gelesen und gehört über die Regenmengen. Kannst du es nochmal sagen? Also wie viel Wasser ist da gefallen? Wie würde man das jetzt ins Verhältnis setzen?
Als ich am Dienstag darüber berichtet habe und Volos eben von diesen Überschwemmungen betroffen war, da hieß es, dass dort in der Zeit, wo es eben geregnet hat, über 600 Liter auf den Quadratmeter gefallen sind. 600 Liter auf dem Quadratmeter, so viel fällt durchschnittlich in etwa in Berlin über das ganze Jahr hinweg. Also das muss man sich mal vergegenwärtigen. In Griechenland, einem sehr warmen und trockenen Land normalerweise, fällt innerhalb von vielleicht 24 Stunden, wenn überhaupt, fällt so viel Wasser wie in Berlin im ganzen Jahr.
Ich würde jetzt gerne noch mal kurz über euch und eure Arbeit reden. Also du arbeitest ja fürs Fernsehen, aber du sprichst auch mit Radios, auch mit Podcasts, wie jetzt mit uns hier mit Der Tag. Was machst du jetzt als nächstes?
Mein Job in Athen ist eher das Radio, aber ich kann auch Fernsehen und deswegen bin ich gestern auch viel beim Fernsehen mit eingesetzt worden, auch weil unsere zuständigen Kollegen anreisen mussten und die sind auf dem Weg nach Volos stecken geblieben. Also die kamen, sind ein bisschen später losgefahren als wir. Wir sind ganz früh losgefahren und die Kollegin, die vom Fernsehen eigentlich dann übernehmen wollte, die kam einfach nicht nach Volos, weil die Straßen überschwemmt waren und weil Straßen auch weg waren. Und die sagte zu mir, wir waren teilweise in lebensbedrohlichen Situationen um uns herum Wasser und wir wussten nicht, wie wir mit dem Auto wieder rausfahren sollen. Also das ist schon nicht ohne im Moment und bin auch wirklich sehr dankbar über mein Team, mit dem ich unterwegs bin, die sich wahnsinnig gut auskennen und wahnsinnig gut informieren bei den örtlichen Behörden und auch schauen, dass wir vorankommen, aber auch nicht zu viele Risiken eingehen. Also das muss ich ehrlicherweise sagen, das ist ja nicht alles meine Arbeit, sondern wir haben hier tolle Leute, die sich vor Ort auskennen und einfach einen großartigen Job gerade machen.
Ganz wichtiger Hinweis. Dann dir und eurem Team alles Gute. Passt auf euch auf. Ganz herzlichen Dank aus dem hier absolut trockenen Studio in die Nähe der griechischen Überflutungsgebiete. Ganz herzlichen Dank an Christina Schmidt.
Sehr gerne.
Jetzt haben wir gerade diese Schilderungen gehört aus Griechenland und jetzt steht wieder die Frage im Raum, die ich genauer sortieren möchte mit unserem Klimaexperten hier aus unserer Deutschlandfunk-Redaktion, Georg Ehring. Klassikerfrage, was wir da jetzt sehen, ist das Wetter oder ist das Klima?
Das ist beides natürlich. Einmal der Wetteranteil ist die akute Wetterlage, diese Omega-Wetterlage, wo dann aus dem Norden ins Mittelmeer kalte Luft auf warme Luft trifft und dann ein stabiles Tiefdruckgebiet dafür sorgt, dass größere Mengen Regen in der Region fallen. Das, was da an der ganzen Sache das Klima ist, das ist die stärkere Erwärmung, die wir jetzt schon haben. Wir haben weltweit eine Erwärmung um 1 Grad. In den Sommermonaten hatten wir den heißesten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, auch vermutlich seit 120.000 Jahren etwa, weil vor Beginn der Wetteraufzeichnung war es stabil kälter als heute. Und das Mittelmeer war in diesem Sommer ungewöhnlich warm. Und die Wärme sorgt dafür, dass mehr Energie frei wird, dass die Luft mehr Wasser aufnehmen kann. Und das ist Klima. Und das heißt also, durch die Klimaerwärmung ist dieses Ereignis stärker geworden, schlimmer geworden. Und ob es ohne die Klimaerwärmung überhaupt möglich wäre, das werden wir noch sehen. Es sind ja in Griechenland an einigen Stellen Regenmengen gefallen, die in keinen Statistiken vorkommen, die in keinen Modellen berücksichtigt werden. Also so etwas hat es wirklich noch nie gegeben. Und vermutlich hat es mit der Klimaerwärmung zu tun, dass so viel Wasser in der Luft sich aufsaugen konnte und dann so schnell runterregnen konnte. Also es hat ein ganz starkes Klimaelement.
Ich lese auf der anderen Seite auch immer wieder, dass über solche Extremwetterereignisse einfach auch stärker berichtet werde. Könnte da was dran sein?
Ich habe eher das Gefühl, dass es im Moment einen Abstufungseffekt gibt. Es gibt ganz viele extreme Wetterereignisse in diesem Sommer. Es gibt die Waldbrände in Südeuropa, es gibt die ganz enormen Waldbrände in Kanada, es gibt den Atlantik, der sich so stark erwärmt, wie man sich das vorher gar nicht vorstellen konnte. Abseits der Medienaufmerksamkeit sind die ganzen Extremwetterereignisse in ärmeren Ländern, die Dürren in Afrika. Und es wird viel auch unter dem Klimaaspekt berichtet, aber das ist wirklich eine starke Häufung. Und ich habe jetzt subjektiv den Eindruck, es ist so viel, dass man schon guckt, ist jetzt dieses Wetter extrem auch noch berichtenswert oder reiht sich das in die Extreme der letzten Wochen einfach nur so ein?
Und das, was wir jetzt erleben, auch in dieser Häufung, ist das schon dieses neue Normal?
Nein, es ist kein neues Normal, sondern das neue Normal stellt sich erst dann ein, wenn wir mit der Emission von Treibhausgasen aufhören, sprich Mitte des Jahrhunderts, irgendwann in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts wollen wir mit den Emissionen von Treibhausgasen aufhören. Bis dahin wird es schnell immer schlimmer und das hat jetzt angefangen und es wird jetzt schnell immer schlimmer.
Ich habe deine Argumentation verstanden, also es ist eigentlich beides. Ich höre aber auch immer wieder die Formulierung, je größer die Erderwärmung, desto wahrscheinlicher werden einfach diese Extremwetterereignisse. Was dann in der Diskussion, finde ich, immer dazu führt, dass die einen sagen, naja, das ist jetzt ein Extremwetterereignis, das ist noch nicht der Klimawandel. Und die Klimaschutzbefürworter, die schreiben sich das auf die Fahnen und seht, guck mal, das ist das, was jetzt passiert, worauf wir uns einstellen müssen. Und dass beide Lager da eigentlich auch immer stärker so in ihre Ecke kommen und immer weniger ein Austausch da möglich ist. Was würdest du sagen, mit welcher Argumentation kommen wir da raus?
Es ist eindeutig so, dass durch den Klimawandel sich die Wahrscheinlichkeit deutlich verschiebt. Das sind Extremwetterereignisse und jetzt in Griechenland möglicherweise Extremwetterereignisse, die so extrem sind, dass sie ohne die Klimaerwärmung gar nicht möglich gewesen wären. Oder einmal in, ich weiß nicht wie vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden. Diese Dinger werden immer häufiger. Das hat dann seinen Klimaaspekt, auch wenn es prinzipiell auch ohne die Klimaerwärmung ginge. Und es ist natürlich jeweils in seinem singulären Charakter ein Wetterereignis. Das wird es natürlich auch bleiben, denn Wetter haben wir immer.
Georg, danke schön fürs Erklären und fürs Sortieren.
Bitte schön.
Das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Nazi-Raubkunst in öffentlicher Hand, die muss zurückgegeben werden. Also Kulturgüter, zum Beispiel Kunstwerke oder Musikinstrumente oder zum Beispiel aber auch Bücher, die jüdischen Eigentümern während der Nazi-Herrschaft entzogen wurden oder die NS-Opfer zurücklassen mussten, zum Beispiel auf der Flucht vor den Nationalsozialisten. Zur Rückgabe dieser NS-Raubkunst hat sich die Bundesrepublik auch schon längst verpflichtet, vor 25 Jahren in einem in Washington geschlossenen Abkommen. Aber in der Praxis klappt das alles andere als gut. Und weil da jetzt gerade wieder lautere Mahnungen und sogar die Forderung nach einem Gesetz zu hören sind, da habe ich mir unseren Kunstexperten Stefan Koldehoff hier ins Studio geholt. Stefan, hi, danke fürs Kommen.
Hallo.
Ich fange gerne an mit den ganz großen Fragen. Mhm. Diese Rückgabe, die so schleppend läuft, was sind da die Gründe, was ist das Problem?
Das liegt vor allen Dingen daran, dass die Museen sich zwar verpflichtet haben in dieser Erklärung, dass sie aber immer noch die Rücktür haben zu sagen, naja, ob das nun wirklich NS-Raubkunst ist, was da von uns zurückgefordert wird, das muss ja mal erst noch geklärt werden. Also das sagen zwar die anspruchstellenden Familien, aber wir haben da einen ganz anderen Blick drauf. Unsere Dokumentation sagt das und das und außerdem haben wir das ja damals auch nicht gewusst und es gab sogar Museen, in denen es hieß, naja, diese jüdische Familie, die sich jetzt ja meldet, die ist dann ja 1938 konvertiert zum Katholizismus, was die dann natürlich getan haben, um irgendwie ihren Kopf noch zu retten, dann sind das ja gar keine jüdischen Verfolgten mehr. Dann sind wir da ja nicht zu einer Rückgabe verpflichtet. Also man ist sehr, sehr fantasiereich gewesen in den Museen, um solche Rückgaben zu verhindern.
Also das sind dann sehr viele Streitfragen, mhm, in Einzelfällen, in denen es um ganz konkrete Konstellationen, Erklärungen,
jeder Fall ist anders,
Begründungen, ja, geht. Kannst du uns das Bild zeichnen? Wie groß ist die Dimension? Also über wie viel Kulturgüter sprechen wir da?
Es gibt eine Datenbank, die der Bund zusammen mit den Ländern betreibt. Die heißt lostart.de und da sind im Moment 74.000 Kulturgüter eingestellt. Also Bilder, Skulpturen, Teppiche, aber auch wertvoller Schmuck, was immer man damals stehlen konnte oder erpressen konnte. 74.000. Wenn man sich jetzt anschaut, wie viele Fälle geklärt wurden in den 25 Jahren seit der sogenannten Washingtoner Konferenz, dann sind das auch ein paar hundert. Also es sind nicht keine, aber es entspricht natürlich überhaupt nicht, auch nicht prozentual der Zahl an Kulturgütern, nach denen, das muss man sich immer klar machen, Nachfahren von NS-Opfern bis heute suchen.
Und das liegt auch daran, um das nochmal genauer zu erklären, dass wir eben nicht generell über NS-Raubkunst sprechen, sondern wir sprechen über die Kulturgüter, über die Kunstwerke, die in öffentlicher Hand sind.
Nur darauf bezieht sich diese Washingtoner Erklärung. Die ist ein Jahr später auch nochmal in Deutschland durch Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände in einer sogenannten gemeinsamen Erklärung bestätigt worden. Ja, es gibt nur die Möglichkeit aus öffentlichem Besitz, das heißt noch nicht mal aus Privatmuseen, sondern eben aus Museen, die, wie gerade genannt, von Bund, Ländern und Kommunen getragen werden, zurückzufordern.
So, und es gibt eine Kommission, die beraten soll, die im Prinzip helfen soll, dass das alles besser klappt. Die Kommission gibt es jetzt auch schon seit einiger Zeit. Und da gibt es jetzt eben, das, was ich gerade angesprochen habe, eben auch eine Wortmeldung dieser beratenden Kommission. Sag uns nochmal, was ist das für ein Gremium?
Diese Kommission ist 5 Jahre nach der Washingtoner Erklärung gegründet worden, weil man gemerkt hat, na, so ganz doll funktioniert das nicht, was wir da mal alle erklärt haben. Und es gibt viele Streitfälle und eigentlich brauchen wir ein Beratungsgremium, das Empfehlungen ausspricht. Und da hat man dann diese Kommission gegründet, die zunächst mal nach ihrer ersten Vorsitzenden Jutta Limbach Limbach-Kommission genannt wurde. Und die kann eben, wenn sie angerufen wird, Empfehlungen aussprechen, sich Fälle anhören, ähnlich wie ein Gericht ermitteln. Das, was sie sagt, hat aber keine bindende Wirkung. Also das ist kein Gerichtsurteil oder eine Anordnung, sondern es ist wirklich nur an die beiden Streitparteien, in der Regel eine Familie oder eine Stiftung auf der einen Seite, ein öffentliches Museum auf der anderen Seite, kann denen nur empfehlen, macht's doch so und so, das scheint uns angemessen. Und in diesem Gremium, da sitzen Moralethiker, da sitzen Juristen, da sitzen Historiker, also das ist breit gefächert.
Und was auch ins Auge sticht, das ist ja diese wirklich sehr kleine Zahl von Fällen, die diese Kommission bisher überhaupt beraten hat. Glaube ich, knapp 2 Dutzend, wenn ich es mir richtig gemerkt habe.
23 Fälle in 20 Jahren.
Genau. Wieso so wenig?
Weil es, ich würde es einen Geburtsfehler nennen, in dieser Kommission gibt. Man hat von Anfang an damals festgelegt, dass sie nur tätig werden kann, wenn beide Seiten anrufen. Also wenn nur die Erbenfamilie und das Museum sagen, ja, wir wollen damit jetzt vor die Kommission gehen. Und das geschieht eben in ganz vielen Fällen nicht. Ein ganz prominentes Beispiel, ein Gemälde von Pablo Picasso, ein Frauenporträt, Madame Soleil, befindet sich in den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Die ehemals jüdische Bankiersfamilie Mendelssohn versucht seit vielen Jahren, Jahrzehnten, damit vor die Kommission zu gehen, weil man sich anders nicht einigen kann. München sagt aber, nee, wir sehen das gar nicht. Also wir sind der Meinung, das ist keine NS-Raubkunst, das müssen wir gar nicht vor der Kommission miteinander diskutieren. Das steht für uns so fest. Es gab Aufforderungen der damaligen Kulturstaatsministerin, selbst des Bundespräsidenten damals, doch endlich mal eine Klärung herbeizuführen. Dafür gäbe es ja schließlich dieses Gremium. Es hat bis heute nicht stattgefunden.
Und da setzt jetzt die neue Forderung an. Man muss jetzt noch dazu sagen, inzwischen leitet diese Kommission Hans-Jürgen Papier, also fest in der Hand früherer BundesverfassungsgerichtspräsidentInnen. Und Jürgen Papier sagt jetzt, wir brauchen ein Gesetz. Was stellt er sich vor?
Naja, dass er das sagt, das kommt nicht von ungefähr. Das liegt daran, dass im Koalitionsvertrag festgeschrieben wurde, wir wollen die beratende Kommission reformieren. Es gibt nämlich seit langem schon Kritik an diesem Gremium. Und das hat nicht nur mit der einseitigen Anrufbarkeit zu tun, sondern auch damit, dass sowohl von der einen Seite Museen als auch von der anderen Seite Anspruchsteller dieser Kommission vorgeworfen wird, sie würde nicht wenig transparent arbeiten, es sei nicht nachvollziehbar, auf Grundlage welcher Kriterien tatsächlich entschieden würde. In der Anfangszeit wurde gerade mal eine halbe Seite DIN A4 als Begründung für Entscheidungen veröffentlicht, keine Dokumente. Es gab Vorwürfe, dass bestimmte Dokumente nur der einen, nicht aber der anderen Seite zur Verfügung gestellt wurden. Es gab einen spektakulären Fall, ein Gemälde von Franz Marc aus dem Kunstmuseum in Düsseldorf. Da hat ausweislich des Protokolls ein Mitglied der Kommission, Marie-Louise Beck, schon nach dem Anhören der Familienseite gesagt, ja, dann ist doch alles klar, dann müssen wir doch zurückgeben, dann müssen wir doch die Argumente des Museums gar nicht mehr hören. Das ist natürlich für einen Rechtsstaat undenkbar, so ein Verhalten. Das führt natürlich dazu, dass dann auch die Museen keine Lust mehr haben, vor so eine Kommission zu gehen. Also es gab schon auch massive inhaltliche Kritik. Was Papier jetzt gemacht hat, in einem Memorandum, das er am Wochenende veröffentlicht hat, natürlich vor dem 20-jährigen Jubiläum, das in der kommenden Woche begangen wird. Er fordert jetzt ein Gesetz. Das heißt, er geht überhaupt nicht auf die Kritik an der Kommission ein, sondern sagt nur, die Rahmenbedingungen stimmen nicht. Wir werden ja nicht angerufen, wir können ja viel zu wenig tun und deswegen braucht es ein Gesetz. Und dieses Gesetz soll eben dazu führen, dass nicht mehr nur noch Empfehlungen ausgesprochen werden, sondern dass tatsächlich das, was die Kommission sagt, bindend ist und damit verbunden bestimmte Dinge aufgehoben werden. Zum Beispiel eine Verjährung für NS-Raubkunst und. Ganz viele unterschiedliche Punkte, die zu einer höheren Verbindlichkeit führen sollen.
Okay, da liegt die Forderung auf dem Tisch. Wir wissen aber auch seit Anfang der Woche, dass die Bundesregierung, dass die Kulturstaatsministerin Roth auch eine Reform der eigentlichen Kommission will. In welche Richtung soll das jetzt wieder gehen?
Na, da findet im Moment so ein bisschen Hase und Igel statt. Also alle wissen, da steht was im Koalitionsvertrag, es muss was passieren. Und jetzt ist die Frage, wer kommt als erstes mit seinen Positionen rüber? Claudia Roth hat am Wochenende einige Eckpunkte, die sie mit den Ländern diskutieren will und den Kommunen öffentlich gemacht. Unter anderem ganz wichtig, einseitige Anrufbarkeit der Kommission. Kann also demnächst auch tätig werden, wenn es nur die in Anführungsstrichen Opferseite so verlangt. Sie möchte die Amtszeit der Mitglieder der Kommission, die bisher zum Teil sehr, sehr alt sind und bei denen man sich wirklich auch, ohne respektlos zu sein, fragen kann, ob die noch auf der Höhe der Diskussionen sind. Sie möchte die Amtszeiten begrenzen und sie möchte aber eins nicht. Das ist hinter den Kulissen deutlich zu hören. Man hat mir gesagt, ein Raubkunstgesetz ist nicht vorgesehen, steht nicht im Koalitionsvertrag. Das steht bei uns als Regierung nicht auf der Agenda.
Okay, also das, was man mit Fug und Recht als Gemengelage bezeichnen kann in solchen Fällen.
Es bleibt kompliziert, ja.
Genau, dann sag doch mal, diese Initiativen, diese Vorstöße, die wir sehen, wird irgendwas davon dazu führen, dass das Thema absehbar von der Stelle kommt?
Ich glaube, dass diese einseitige Anrufung tatsächlich ein wichtiger Punkt ist.
Wobei also man dann, das, was du uns erzählt hast, ne, mit der Madame Soler.
Genau, es reicht, wenn eine Familie sagt, wir möchten das jetzt bitte, nachdem wir mit dem Museum nicht weiter vorankommen, wir möchten es jetzt bitte mal vor der Kommission geklärt haben. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich bin skeptisch, was ein Gesetz angeht, weil da, glaube ich, sehr viele Vorschriften geändert werden müssten, auch rückwirkend. Und ich bin nicht sicher, ob Länder und Kommunen dem zustimmen würden. Ich glaube, es muss tatsächlich eine größere Transparenz geben, es muss eine leichtere Anrufbarkeit geben und dann muss man mal schauen, wie man damit zurechtkommt.
So, machen wir einen Punkt. Mhm. Stefan, wir haben dich heute ja ins Studio eingeladen, weil wir finden, dass es alles sehr, sehr spannend ist, was da gerade passiert. Aber heute ist auch der 7. September, ein Tag, auf den ich vermute, du schon länger hingefiebert hast, weil heute eben auch unser neuer Podcast startet, Tatort Kunst. Mhm. Ein Podcast, der dahin schaut, wo die Kunstwelt nicht so super gerne hinguckt. Du bist im Autorenteam, du bist auch einer der Hosts. Was bietet Tatort Kunst?
Naja, wir wollen hinter die Kulissen eines Betriebes gucken, der von sich her immer behauptet, bei uns geht's nur um das Hehre, Schöne, um das Wahre, um die Kultur. In dem aber 68 Milliarden Dollar Umsatz pro Jahr weltweit gemacht werden. Und das zieht natürlich auch ganz viele Menschen an, denen es um Themen geht wie Geldwäsche, wie Schwarzgeld, wie Diebstahl, wie Betrug, wie Kunstfälschung und solche Geschichten. Das sind Themen, hinter die wir im besten aufklärerischen Sinn mal gucken wollten, aber auch Geschichten, die sich, schließt im Grunde ein bisschen an, anschließen an das, wo wir gerade drüber gesprochen haben. NS-Raubkunst ist ein Thema bei uns. Wir berichten über den Fall einer Familie, die seit Jahrzehnten um ihre Bilder kämpft, unter anderem mit deutschen Museen. Wir haben uns aber auf der anderen Seite auch mal den Markt angeguckt für NS-Devotionalien, die in Deutschland ganz offen gehandelt werden können. Also wenn du möchtest, kannst du im Internet, in Antiquitätenläden, aber auch auf Fachmessen, großen Fachmessen, SS-Dolche und Reichskriegsflaggen und Hitlerbüsten und Literatur und alles kaufen.
Ich möchte lieber nicht, gebe ich ja.
Wir auch nicht. Protokoll. Trotzdem sind wir mit solchen Sachen, die wir uns besorgt hatten, auf so eine Messe mal gegangen und haben geguckt, können wir das denn einfach so verkaufen und können wir auch einfach kaufen? Denn es wird immer behauptet, nur aus wissenschaftlichen Gründen dürfte das alles überhaupt stattfinden, sagt auch das Innenministerium. Ich verrate jetzt mal nicht, was wir stattdessen festgestellt haben.
Okay, schön geteasert. Die erste Folge, die wie alle anderen online ist seit heute, das ist der doppelte Macke.
Ja.
Was erzählt ihr da?
Da erzählen wir die Geschichte eines Aquarells, das auf einer Auktion auftaucht. Und wir stellen fest, das ist 1999 schon mal verkauft worden, fragen nach und erfahren von der Familie, einer deutschen Unternehmerfamilie aus dem Rheinland, nee, das kann nicht sein. Das Bild hängt bei uns seit 1954 ununterbrochen im Wohnzimmer in Düsseldorf an der Wand. Also was da 99 verkauft worden ist, wissen wir nicht. Wir haben unser Bild jetzt erst eingeliefert. Also zweimal fast dasselbe Motiv. Man kann es auf der Website auch angucken und dieses schöne Spielchen finden Sie, die 10 Unterschiede damit spielen. Und wir versuchen herauszufinden, welches ist das echte und wie ist die Fälschung zustande gekommen.
Okay, ein sehr schöner Verweis, subkutan von euch vielleicht eingestreut auch auf Nathan der Weise und alles, was einem noch so als Assoziation durch den Kopf gehen kann. Stefan, das Ganze, du hast es gerade schon gesagt, gibt es in unserer Audiothek. Es gibt es auf deutschlandfunk.de und auch sonst da, wo es Podcasts gibt. Also gerne gleich mal hinterhersaugen, wenn Sie und ihr hier fertig seid mit der Tag. Dankeschön, Stefan, dass du uns das alles sortiert, erklärt und jetzt auch vorgestellt hast.
Danke für die Einladung.
Da sind wir heute Morgen alle so richtig emotional drauf eingestiegen. Oder sagen wir mal ziemlich viele, als bei uns im Deutschlandfunk diese Meldung hier am Morgen lief.
Der Bundeselternrat hat sich für Bekleidungsregeln an Schulen ausgesprochen. Die Vorsitzende der Organisation Gotte sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, es gehe um unangemessene, lottrige, zerrissene oder freizügige Kleidung. Der Elternrat empfehle Schulen, Regeln dazu in die Hausordnung aufzunehmen. Dann könne man Schüler nach Hause schicken und verlangen, dass sie sich ordentlich anziehen.
Also viel Stoff in einer 24-Sekunden-Meldung. Die Diskussion darüber haben wir uns heute Morgen in der Redaktion. Die hätte alleine schon den Podcast gefüllt. Also hast du Jasper Barenberg hier heute aus dem Der Tag-Team zum Telefonhörer gegriffen und du hast mal bei Christiane Gotte angerufen. Das ist nämlich die Vorsitzende des Bundeselternrats und du hast sie gefragt, warum da jetzt dieser Vorstoß kam.
Ja, natürlich habe ich das gefragt, weil wir gleich angefangen haben zu diskutieren. Es gab gleich die, die gesagt haben, geht gar nicht. Und es gab gleich diejenigen, die gesagt haben, naja, muss man mal überlegen. Und das Überraschende bei dem Anruf bei Frau Gotte war, dass sie als erstes das Bedürfnis hatte, etwas richtig zu stellen, nämlich dass sie keinesfalls für alle Schulen fordern, dass es da Änderungen in der Hausordnung oder überhaupt Regeln in der Hausordnung gibt, sondern dass sie das nur für die Fälle fordert oder empfiehlt, wo es Konflikte rund um dieses Thema angeht. Und das hat sich in unserem Telefonat dann so angehört.
Was wir sagen ist, wenn an Schule das Thema Kleiderordnung, Kleidung ein diskutierendes Thema ist, ein Konfliktthema ist, dann sollte dieses Thema von allen an Schule Beteiligten bearbeitet werden, also von den Schülern in erster Linie, den Lehrern, aber auch den Eltern. Und dann wäre ein guter Weg, das über den runden Tisch, dass man da die Argumente austauscht. Beispielsweise Lehrerinnen und Lehrer sind sehr gestört von zu freizügiger Kleidung, von zerrissener Kleidung, von schmutziger Kleidung, von Jogginghosen und so weiter. Also das ist schon ein Störfaktor. Und wenn man die Argumente austauscht und vielleicht wirklich einen Konsens erarbeitet, den in die Schulordnung oder in die Hausordnung implementiert, dann haben auch alle eine Grundlage und alle kennen die Positionen der anderen.
Okay, also absolut wichtige Klarstellung. Und worum ging es dem Bundeselternrat da jetzt wirklich?
Na, im Gespräch hat sich herausgestellt, was ihre Erfahrung ist. Und sie sagt, in ihrem Verband sind Mitglieder versammelt, die alle möglichen politischen Ansichten haben, die aus allen möglichen sozialen Schichten kommen und so weiter, dass es sehr unterschiedliche Meinungen auch in ihrem Verband gibt. Und sie wollten nur anregen, dass es da, wo es schwierig ist, eben eine Lösung gibt oder dass man sich einer Lösung nähert. Sie hat gesagt, das Thema steht zwar nicht ganz oben auf unserer Liste, da sind Lehrermangel und Digitalisierung viel wichtigere Themen, aber sie hat eben auch gesagt, das ist jeden Morgen bei vielen Thema am Frühstückstisch, also ein Thema zwischen Eltern und Kindern, und es ist jeden Tag, sagt sie, auch ein Thema zwischen Lehrern und Schülerinnen und Schülern, und deswegen wäre es doch gut, wenn man da mal eine andere Haltung zu entwickelt und etwas macht. Sie hat auch gesagt, es gibt eben Fälle, wo Eltern sich Sorgen machen und wo auch sie vom Verband Situationen erkennen, wo man wirklich ernsthaft drüber reden könnte. Und da hatte sie auch ein Beispiel.
Gehen Sie mal als Junge mit einem knallgelben Rock in einem sehr ländlichen Bereich in die Schule. Das wird thematisiert werden. Das muss thematisiert werden. Und weil ansonsten dann auch Mobbing und Stigmata eben Einzug halten, wenn sie nicht schon da sind. Also über die Kleidung hat auch ganz viel damit zu tun, wie an Schule eben auch, sag ich mal, Hänseleien und so weiter stattfinden.
Auch wichtiger und ernster Punkt. Schön wäre eigentlich in einem idealen Schutzraumschule, dass man auch im gelben Rock kommen dürfte, würde ich sagen. Jasper, und was ist jetzt mit der Jogginghose?
Die Jogginghose, ich glaube, das können wir noch eine Weile diskutieren. Ich habe da gar kein Problem mit, obwohl ich ja heute Morgen in der Debatte eher zu denjenigen gezählt habe, die Sympathien haben für, ich will nicht sagen einheitliche Kleidung, aber für eine Kleidung, die zur Folge hat, dass es eben nicht diese sozialen krassen Unterschiede gibt. Ich erinnere mich gut an einen Schulwechsel, wo ich nicht das Geld hatte, mir die angesagten Klamotten zu kaufen. Und daher kommt von mir immer dieser Impuls, ich habe gewisse Sympathien für sowas wie Schuluniformen oder so und kenne natürlich auch all die, die sagen, das hilft im Prinzip uns am Ende gar nicht weiter. Aber deswegen ist immer mein erster Impuls, ja, ich bin auf der Seite derjenigen, die da mehr Einheitlichkeit sich vorstellen, auch mehr Zusammenhalt vielleicht in einer Schule. Aber die Jogginghose, ehrlich gesagt, keine Ahnung.
Ich sag, die Jogginghose ist die neue Jeans. Jasper, danke, dass du diese spannenden Punkte hier reingetragen hast, hier zum Ende bei der Tag.
Sehr gern.
Und das war der Tag, heute am 7. September 2023. Jasper Barenberg und Finn Starken waren heute mit im Team und ich bin Sandra Schulz. Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön auch für Feedback an dertag@deutschlandfunk.de. Tschüss. Sag du mal was?
Nee, ich sag jetzt nichts, ich schweige wie ein Grab.
Moment, jetzt habe ich nicht gesehen, ob es einen Pegelausschlag gibt.
Okay, dann schweig nochmal, dass ich nichts sage und schweige wie ein Grab und trotzdem scheint der Pegel auszuschlagen. Ja. Das ist die verkehrte Welt.
Eindeutig klarer Fall.